So, liebe Freundinnen und Freunde, es freut mich, euch wieder zu unserem Shiur begrüßen zu dürfen. Diese Woche haben wir außerhalb Israel den Abschnitt Baalotcha. Baalotcha fängt damit an, mit dem Gebot an Aharon, wie er eigentlich die Menorah zünden soll. Wir kennen die Menorah schon aus der Bau des Mischkans. Und wir wissen, dass das haben wir auch in den vergangenen Jahren thematisiert, dass das Öl für die Menorah bereits im Buch Schmott als eine von den ganz wenigen Opfern thematisiert wurde. Ja, fast alles andere ist in Vayikra Bamidbar Dvarim, insbesondere Vayikra Bamidbar. Und diese Woche geht es darum, dass Aaron jetzt seine Rolle, er steigt in seine Rolle hinein. Und es ist nicht nur Aaron damit, sondern alle Kohanim, denn jeder Kohen war koscher, um die Menorah zu zünden, und sie haben sich abgelöst. Dabei steht, Be'ha'alotcha et ha'nerot, als du die Lichter hinaufsteigen lässt, El mul pnei. Ich versuche das so ein bisschen zu übersetzen. Es heißt, wenn ich jetzt die Punktierung, die musikalische Punktierung der Wörter im Pasuk beachte, wird der Bella el Aharon vamata. Ich spreche zu Aaron und sage zu ihm: Pause. Baalotcha et hanerot el mul pnei. Wenn du die Lichter hinaufsteigen lässt, lasse die sieben Lichter leuchten. El mul pnei hamenorah. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Was bedeutet dieses El mul pnei hamenorah? Gehen dem Antlitz der Menorah. Und Rashi setzt sich bereits damit auseinander. Eigentlich ist Rashi gar nicht der Erste, aber als großer Bibelkommentar ist Rashi natürlich diesbezüglich sehr bekannt. Und er sagt, unsere Weisen haben ausgelegt, sagt er so, so scheint Rashi aus dem Talmud zu zitieren. Und ich sage scheint, weil das wird ja das große Thema sein. Der mittlere Arm der Menorah, der heißt Pnei HaMenorah. Ja? Und die anderen Lichter, die gegen die Richtung diesen Arm, die werden gewendet. Man muss verstehen, dass die Menorah nicht mit Kerzen gezündet war, sondern mit Öllampen. Und bei Öllampen gibt es einen Docht, also der Docht in eine Wachskerze, der ist gerade. Ja? Warum? Warum ist er senkrecht? Weil das Wachs dafür sorgt, dass der Docht eine Fondation hat. Er steckt in etwas. Bei einer Öllampe geht das nicht. Und deshalb liegt der Docht. Und wenn man sich Öllampen aus der Zeit des Zweiten, das Ton übrigens, dann merkt man, dass sie so eine, wie bei einer Gießkanne, so eine kleine Ausstülpung haben, worauf der Docht liegt. Und die sollen gewählt sein. Und das sagt Rashi ganz deutlich. Shisha she'al sheshet akanim, die sechs Lichter, die auf diesen sechs Seitenarmen sind. Shlosha ha-Mizrachim, drei von den östlichen. Ponim le'mula'im, sie wenden sich zum mittleren Licht. Das heißt, Haptilot she'bahem, die Dochten. Und so auch die drei von der anderen Seite. Und dann ist die Frage auch von Rashi zitiert das eine Midrash aus dem Midrash Tanchuma. Eigentlich kennen wir das Gleiche aus verschiedenen Quellen, aber Rashi zitiert das aus dem Midrash Tanchuma und fügt ebenfalls aus dem Midrash Tanchuma hinzu. Weshalb soll das so sein? Ja, sagt er, dass man nicht sagen soll, le orau zarich, wenn man in einem Restaurant so eine schöne romantische Atmosphäre machen will, dann legt man nicht alle Kerzen an einem Ort, sondern sie sind auf jedem Tisch gibt es eine Kerze oder zwei Kerzen. Und die geben ein bisschen Licht, aber weil es auf jedem Tisch Licht gibt, leuchtet es das ganze Restaurant auf. Ja? Das ist, was man tut, wenn man überall Licht will. Aber genau das Gegenübergestellte tut man mit dem Mikdash. Gott braucht kein Licht. Und die Menorah ist nicht da, um Licht zu machen, sondern als Symbol. Und deshalb leuchten die Flammen Nicht durch den ganzen Raum, sondern sie sind zu einem Punkt, auf einen Punkt gerichtet. Diese Erklärung von Rashi beschäftigt eine ganze Reihe von Bibelkommentare. Warum? Weil es heißt, die sieben Lichter sollen, ja, El Mul Pnei HaMenorah, gegenüber dem Antlitz der Menorah, Ya'iru Shiv'at HaNerot, sollen die sieben Lichter leuchten. Nach dem Modell von Rashi leuchten aber nur sechs Lichter gegenüber dem Antlitz der Menorah, denn der Antlitz der Menorah, das ist das mittlere Licht. Also, passt nicht ganz. Und da haben sich verschiedene Kommentatoren darauf gebrochen. Und Maharal hat ja ein sehr, sehr langes Stück. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, weil es viel zu lange ist, aber dafür nicht weniger schön. Es war herrlich, den Schiur vorzubereiten. Der Maharal zitiert verschiedene Meinungen und versucht sich mit jeder Meinung auseinanderzusetzen. Wenn die sechs gegenüber dem Antlitz sind, dann sind es nicht sieben. Was heißt Yeru Shevat HaNerot? Ein Vorschlag wird gemacht von Rabbi Mizrachi, dass vom Re'em, dass wir den Vers teilen müssen. Ba'alotcha et HaMenorah Yeru Shevat HaNerot. Denn auf Hebräisch ist es eigentlich anders geschrieben als in einer deutschen Satzkonstruktion. Ja? Ich habe es also übersetzt, wenn ich jetzt das Hebräisch sprechen möchte, damit man merkt, was ich auf Deutsch gemacht habe. Ich habe gesagt, Balotra Tamnora, so habe ich das übersetzt. Aber geschrieben ist, Balotra Tamnora, das heißt, Klausel 2 und 3 sind in umgekehrter Reihenfolge in Hebräisch als in Deutsch. Wörtlich würde das heißen, als du die Lichter emporsteigen lässt, sollen die sieben Lichter leuchten gehen dem Antlitz der Menorah. Und da ist der Vorschlag, dass wir das teilen müssen. Wenn du die Menorah leuchtest, sollen die sieben Lichter leuchten. Ja? Sollen die sieben Lichter leuchten? Und dann sollen sie leuchten, El Mul Pnei HaMenorah. Das ist eine sehr schwere Satzkonstruktion, die behaupten würde, dass der Aaron oder jeder Kohen, der nach ihm kommt, würde alle sieben Lichter leuchten. Und die sechs werden dann leuchten, El Mul Pnei HaMenorah. Maharal gesteht, dass das oder findet, dass das nicht sehr überzeugend ist, denn dann fehlt uns ein Wort. Muss es heißen, wenn du die Lichter emporsteigen lässt, sollst du die sieben Lichter zünden, dass sie leuchten. Und dann, ja, das Jairo müsste eigentlich in der letzten Klausel sein. Also, Balotra et anerot, ja, Tedlik et shivat anerot, ve Das wäre dann eine Satzkonstruktion, die verständlich ist. Diese haben wir nicht und deshalb ist Maharal mit dieser Erklärung unglücklich. Er zitiert auch von Rivash, Rav Yitzchak Bar Sheshet, auch eine Erklärung, ist auch mit dieser nicht einverstanden. Und dann gibt er eine erste, dazwischen gibt er eine erste Erklärung. Und er sagt eigentlich, musste auch der Docht auf dem mittleren Licht irgendwo gerichtet sein. Weil alle Dochter liegen, dann muss der mittlere Docht irgendwo gerichtet sein. Und da sagt Maharal, dass alle Dochter eigentlich, alle Dochter wandten sich Richtung Marav, Richtung des Allerheiligtums. Ich muss da erwähnen, das steht im Maharal gar nicht. Aber es gibt zwei Meinungen im Talmud, wie die Menorah aufgestellt war. In alle Zeichnungen, die populär sind, ist die Menorah entlang das ist West, der Südmauer, des Südwandes des Tempels von innen her, ja? Des Tempels, des Stiftzeltes. Und entsprechend würde der mittlere Docht unwahrscheinlich Richtung Mars gehen, weil dann würde er in eine Richtung mit der Hälfte der Menorah neigen. Maharal spricht davon, dass alle Dochte Richtung Maharav gehen. Und das würde eher mit der Meinung passen, dass die Menorah, wir müssen die Menorah jetzt 90 Grad wenden. Und sie ist zwar beim Südwand, aber nicht parallel mit ihm, sondern parallel mit dem Westwand. Und so können alle Dochte Richtung Westen sein. Und natürlich die Dochte, die rechts und links sind, die sind auch, die sind so schräg. Die sind schräg Richtung Westen und Richtung Mitten. Das ist so eine Erklärung von Maharal. Maharal stützt sich dabei auch auf eine sehr genaue Lesung von einer der midrashischen Quellen, die als Quelle für Rashi gilt, nämlich dem Sifri. Und Maharal glaubt, im Sifri einen Unterschied zu spüren zwischen wie die drei Lichter rechts und die drei Lichter links geneigt waren und der Gedanke, dass sie alle Lichter El Mul Pnei HaMenorah sind. Und für Maharal ist Pnei HaMenorah, das Antlitz der Menorah, ist eigentlich die Sicht Richtung Allerheiligtum. Das ist eigentlich auch, Maharal sagt das nicht, aber das ist parallel zur Gedanke, die wir zweifelsohne haben. Wir kennen den Begriff Pnei Hashem, das Antlitz Gottes. Aber Gott hat keinen Körper. Was heißt das Antlitz Gottes? Das Antlitz Gottes heißt, es ist sehr, sehr deutlich, es ist kein Zweifel. Das Antlitz Gottes ist der Eingang des Tempels. Ja? Man kommt vor dem Tempel, vor dem Heiligtum. Ja? Das ist das Antlitz Gottes, das ist Pnei Hashem. Und das haben wir in viele, viele, viele Verse. Also es ist überhaupt nichts Besonderes, an was ich jetzt sage. Pnei HaMenorah wäre dann parallel. Es ist nicht, dass die Menorah selbst ein Gesicht hat, sondern es ist diese Ausstrahlung, ja. Das Antlitz Gottes sozusagen, das ist die Ausstrahlung vom Tempel, wenn der Besucher in den Tempel kommt. Und Pnei HaMenorah wäre, wie die Menorah ausstrahlt. Nur im Gegenteil, der Besucher, der hineinkommt, der nicht Licht ausstrahlt, strahlt die Menorah Licht aus. Und daher ist es passend zu sagen, dass die Menorah Pnei HaMenorah haben. Und möglicherweise, wenn wir das so genau anschauen wollen, können wir auch vorschlagen, dass nicht die Menorah selbst Pnei HaMenorah ist, sondern die Menorah hat ein Panim und das ist dort, wo das Licht gerichtet ist, wo es ankommt. Also wie jemand eine Taschenlampe nimmt und nachts sie anzündet, ja, anmacht, und dann sehen wir einen Kreis, also ein Lichtkreis. Das wäre dann das Antlitz der Lampe. Aber Maharal, auf eine Art und Weise, die eigentlich sehr an den Ramban erinnert, nachdem es also seine eigene Erklärung gegeben hat und sich weiter mit anderen Erklärungen auseinandersetzt, Maharal ist noch nicht damit zufrieden. Und er schlägt eine weitere Interpretation vor. Und ich finde diese sehr, sehr interessant. Ich müsste mal in Leute, die zu Maharal geschrieben haben, schauen. Maharal, wie wir in unserem ersten Shiur zu dieser Reihe erwähnt haben, Maharal lässt sich sehr schwer kategorisieren. Als Denker passt er nicht genau in eine Schublade. Er ist zu rationell für die Mystiker, zu mystisch für die Rationalisten. Er setzt sich nicht oder wenig explizit mit Kabbala auseinander, aber es ist auch sehr klar, dass er kabbalistische Ideen anwendet und hochhält. Und das ist genau das Gefühl, das ich hier in diesen nächsten Erklärungen von Maharal habe. Maharal sagt, es steht nicht, dass Aharon die Lichter zünden soll, damit sieben Lichter brennen sollen. Es ist nicht El Mul Pnei HaMenorah Yeiru Sheva Nerot. Es geht nicht darum, dass sieben Lichter angezündet sind. Das heißt, Shiva Tanerot, die sieben Lichter von. Dieses Genitiv zeigt, sagt Maharal, auf eine Einheit hin. Die sieben Lichter gehören zusammen. Jetzt, ich würde eigentlich den Format dieses Shiurs gewaltig brechen, wenn ich jetzt auf einem Exkursus in Kabbalah ginge. Aber sagen wir mal, wir kennen das aus Sfirat HaOmer. Es gibt diese, fast quasi alle Sidurim haben, oder alle Sidurim haben zu Sfirat HaOmer so ein kabbalistisches Gebet, das nach dem Omer-Zählen gesprochen werden kann, soll, je nach Minhag, indem es sieben sogenannten Sefirot gibt, die erwähnt werden. Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Was diese bedeuten, kann ich schwer in 10 Minuten erklären, aber es wird häufig so verstanden, als dass Manifestationen der göttlichen Einfluss in der Welt sind. Gott manifestiert sich, beeinflusst uns, schenkt uns seinen Segen auf verschiedenen Arten und Weisen. Und das ist dann die Deutung dieser Sefirot. Und es droht dem Studenten, sagen wir mal, dem Lernenden dieser Doktrin immer, dass er sich irrt und behauptet, die Sefirot seien eigenständige Dinge. Und das gefährdet uns, dass wir zu einem nächsten Schritt, zu einer Art ungeplanten Polytheismus kommen sollen, ja, also ob es sieben Götter gibt. Und das ist sicher nicht die Bedeutung des sephirotischen Systems und deshalb deuten kabbalistische Autoren immer wieder darauf hin, auf der Einheit Gottes hin. Und ich finde ein Echo davon in dieser Idee von Maharal, alle sieben sind eine Einheit. All diese sieben Lichter sind da, um uns El Mul Pnei HaMenorah zu richten. Ja? Die Menorah verbindet uns, weil sie uns eigentlich bildschön manifestiert, wie das Licht der Mitzvot, wie das Licht des Torah-Lernens, wie das Licht des Gottesdienstes im vielleicht Rav Hirsch hat so eine Idee, dass die Menorah die Lehre der Tora repräsentiert. Ich würde eher sagen oder zusätzlich sagen, es repräsentiert die Seele von unserem Gottesdienst. Wir dienen Gott und wir zünden die Menorah und die Menorah verbindet uns eigentlich mit dem Allerheiligtum. Die Lichter sind in diese Richtung gerichtet. Und es ist so ein bisschen wie, wir empfangen den Segen und wir nützen ihn, um zu Gott zurückzugeben. Nicht, dass Gott etwas braucht, aber wir wollen ihm dienen und wir sollen ihm dienen. Und Gott gibt uns diese Möglichkeiten. So führen wir die Menorah zurück zu Gott. Das ist für Maharal ganz, ganz, ganz wichtig, dass diese sieben Armen, ja, nicht einfach sieben separate individuelle Lichter sind, sondern sie kommen zusammen. Und das passt natürlich sehr in diese Idee, die dann von Rashi bereits erwähnt wurde, die wir von Rashi auch bereits erwähnt haben, dass man nicht sagen soll, Gott braucht das Licht. Lichter sind nicht da, um den Tempel zu leuchten. Sie sind da, um diese Richtung zu verwirklichen. Denken wir jetzt einen Moment darüber nach, über was Maharal sagt. Sehr häufig im Leben sind wir eine Zahl. Ein Mann ist bei Minyan, er ist der 10. Mann. Es gibt einen Simon, jemand ist die dritte Person. Es gibt auch andere Hinsichten, wo man ein bisschen eine Zahl ist. Was bedeutet diese Zahl? Wir können drei Leute sein, die zufälligerweise miteinander gegessen haben und machen wir halt Simon, aber es verbindet uns nichts. Oder wir können das betrachten als Shiv'at HaNerot, die sieben Lichter, die zusammen sind, die zusammen eine neue Einheit bilden, die zusammen eine neue Deutung haben, ja? Weil eben sie das Zusammen betonen. Auch arbeitet Maharal viel mit dieser Gedanke, um er findet, es sei nicht überzeugend, weil eine der Erklärungen, die angeboten werden, das ist von Rivage, ist, dass El Mul Pene ist das mittlere Licht ist gegenüber sich selbst. Ich meine, es gibt Menschen, die schauen ein bisschen zu viel im Spiegel. Aber das soll nicht die Idee sein. Ich bin gegenüber mich selbst. Gegenüber verlangt, dass es einen Gegenüber gibt. Und das ist auch eine interessante Idee. Ich meine, es gibt einen Ausdruck auf Jiddisch, die manchmal schrecklich missbraucht wird. Ja? Insbesondere in Momente der Verzweiflung. Es gibt diesen Ausdruck auf Jiddisch, das heißt Retze der Wand. Rede zur Wand. Das heißt, keines nicht Interessierten, was du zu sagen hast. Aber manchmal sind wir verzweifelt. Ich meine, das ist eine ganz normale Sache. Hört Gott tatsächlich, was ich sage? Interessiert sich Gott tatsächlich an meinem Gebet? Und da kommt das El Mul Pnei HaMenorah. Wir sprechen nicht zu uns selbst. Es ist nicht, ja, es beinhaltet ein in sich gehen, aber nein, es bedeutet nicht, dass ich zu mir rede. Ich rede El Mul Pnei HaMenorah, wo die Menorah scheint. Richtung des Allerheiligtums, Richtung der Manifestation Gottes, Richtung, wo die Gebete in den Himmel aufsteigen. Also zwei Ideen, die eigentlich in unserem religiösen Alltag eine gewaltige Rolle spielen. Wohin richten wir uns? Und dass wir zusammen eine echte neue Einheit bilden. Nicht einfach ein paar Leute, die zusammen sind. Wenn wir zusammen sind, dann hat das eine große Bedeutung. Das kommt auch zu Ausdruck. Es gibt diese Idee, dass wenn eine Person alleine betet, ohne Minyan, und das macht jetzt nicht aus, ob Mann oder Frau, dann steht das Gebet allein da. Aber wenn wir in einem Minyan beten, dann ist es, als ob all unsere Gebete gebündelt werden. Stellen wir uns einen Faden vor, ja, oder ein dünnes Seil. An sich kann es nur so und so viel Kilo tragen oder Gramm, wenn es so ein Faden ist. Aber wenn wir jetzt viele Fäden zusammennehmen und daraus ein Kabel machen, dann ist es viel, 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 viel stärker. Und so gewinnt das Gebet von jedem Einzelnen an ein Medium des Ankunfts, des Weges, um in den Himmel anzukommen, weil wir uns miteinander verbinden. Das ist diese Shiva'at Nerot, alle zusammen. Dann, ja, dann sind wir auf dem Weg. Dann richten wir uns korrekt. Dann machen wir mehr, als jeder von uns alleine kann. Eine Synergie. So, ich danke für die Aufmerksamkeit und möchte gerne einladen, um Fragen zu stellen oder Bemerkungen zu machen.